Evangelisation durch Ortsgemeinde und das gibt verschiedene Methoden für Gemeindewachstum. Welche Methode für Gemeindewachstum kennt man? Evangelisation. Du kommst gleich zum Kern. Naja, es gibt auch anderes Gemeindewachstum, nicht? Gemeinden fusionieren. Manche Gemeinden gehen einfach kaputt und gehen zu anderen. Und natürlich das biologische Wachstum von Gemeinden.
Das zweite ist kein Wachstum, das ist Umsortierung.
Ja, aber es ist für die Ortsgemeinde erstmal Wachstum. Aber hier ist also das Wesentliche ist, was die Bibel vorgibt, ist Evangelisation. Also in der chinesischen Arbeit haben wir immer wieder das Problem, dass verschiedene konkurrierende Missionswerke in einer Stadt sich um chinesische Studenten kümmern. Und da gibt es manchmal ein bisschen Streit unter den Pastoren, die da sind, oder den Missionswerken, die da sind. Und ich ermutige die Leute immer, Leute, wenn ihr zwei Gruppen habt, das ist nicht zu viel für die Stadt. Gemeinden wachsen durch Evangelisation und manchmal brauchen wir dafür auch mehr Gruppen, auch mehr Gemeinden. Ja? Es gibt also, vor vielen Jahren habe ich mal so einen Vortrag gehört von einem Robert Havekamp, der hat gesagt, dass in einer Gemeinde mit 100.000 Einwohnern braucht man ungefähr 1.000 Gemeinden, damit alle 100 dieser Stadt in einer Gemeinde zu Hause sind. Interessante Perspektive. Also Evangelisation als Methode des Gemeindewachstums. Wenn Menschen zu Glauben kommen, dann brauchen sie eine geistliche Heimat. Und das ist das, was in einer Gemeinde sehr wichtig ist, geistliche Heimat. Je größer eine Gemeinde ist, das ist der Nachteil von Megachurches, ist, dass Gemeinden dann anonym sind. Keiner kennt den anderen mehr. Und man muss aber immer wieder auch gucken, wer ist da, wer ist neu gekommen, wie kann man Leute ermutigen, im Glauben zu wachsen. Und dazu ist es eigentlich sehr wichtig, dass man sich persönlich kennt, wie in der Familie. Und das vieles läuft einfach auch persönlich ab. Ich habe letztens in einem chinesischen Bibelkreis hat eine Studentin mich gefragt, wie kann ich wissen, dass ich gerettet bin? Da habe ich gesagt, naja, wie kann ich wissen, ob ich verheiratet bin? Habe ich dann geantwortet als Frage, Gegenfrage gestellt. Nicht? Oder wie kann ich wissen, ob mein Arbeitsvertrag gilt? Da muss man den Vertrag lesen, ganz einfach. Man muss den Ehevertrag lesen, gucken, ob ich noch verheiratet bin, ob da Bedingungen sind, Begrenzungen sind. Nicht? Und genauso muss ich meinen Vertrag lesen, ich muss die Bibel lesen. Dann lese ich das, was Gott zugesagt hat. Und dann kann ich mich an die Vertragsbedingungen halten und kann gucken und lernen, ah ja, okay, ich bin tatsächlich gerettet, wenn ich glaube. Und viele, ihr glaubt gar nicht, wie viele Christen haben diese Frage. Bin ich gerettet? Bleibe ich gerettet? Und woran kann ich das erkennen? Es geschieht nicht durch Eingebung, es geschieht nicht durch bestimmte Geistesblitze. Das geschieht schlicht und einfach dadurch, dass wir das Evangelium predigen, dass wir Leute, die zum Glauben kommen, unterweisen und dass diese Leute lernen, auch andere zu unterweisen. Das ist ein wesentlicher Punkt ist auch, wenn wir evangelisieren und andere unterweisen, als ältere Christen, dann unterweisen wir uns teilweise mit. Die meisten Antworten auf biblische Fragen habe ich bekommen durch unlösbare Fragen in den chinesischen Bibelkreisen. Da musste man zum Nachdenken kommen. Und manchmal hat man lange Zeit darüber nachgedacht, da fiel einem dann irgendwann auch schon die Antwort ein, weil man die Chinesen schon wusste, man wusste schon, wie sie ticken. Und so ist es bei Nichtchristen auch, man weiß ungefähr, was kommt. Bei neuen Christen, bei jungen Christen, man weiß, was kommt und kann dann sehr schnell und relativ schnell auch Antwort geben, wenn man sich gut vorbereitet hat und ständig in der Bibel und Gottes Wort liest. Und so ist es sehr wichtig, dass wir als geistlich ältere Christen, die es auch nötig haben, geistlich betreut und versorgt zu werden, unterstützt zu werden, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, die Jüngeren auszubilden und zu unterrichten. Und das ist die Jüngerschaft in der Gemeinde. Kommen wir jetzt zum ersten Punkt, Evangelisation. Ich habe das vor ein paar Wochen mal angesprochen, gefragt, da war Jeff nicht da. Da kann man immer alles Mögliche machen, wenn Jeff nicht da ist, dann passt das nicht auf. habe ich gefragt, was ist eigentlich das Evangelium? Das ist Evangelium übersetzt ins Deutsche, aber was ist der Inhalt? Ja, genau. Wo steht das? 1. Korinther 15 haben wir damals gelesen und zitiert. Dass Paulus das mitgeteilt hat, was er auch empfangen hat. Und jetzt kommen wir zum Evangelium, zur Kraft des Evangeliums. Schlagen wir mal auf, Römer 1, 16 bis 17. Vielen Dank. Was steht da über die Kraft des Evangeliums? Was tut die Kraft des Evangeliums? Wozu hat das Evangelium Kraft?
Zur Errettung.
Für jeden, der glaubt. Okay, und für jemanden, der nicht glaubt, hat es da keine Kraft?
Darüber sagt gar nichts.
Darüber sagt es gar nichts. Das ist eine sehr schöne Antwort. Aber es hat auch da Kraft. Wenn jemand das Evangelium hört, das habe ich bei vielen evangelischen Gesprächen gemerkt, auch wenn er nicht gläubig wird, verändert sich der Mensch. Er hat keine Entschuldigung mehr. Wenn wir das Evangelium weitersagen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Leute, die es ablehnen, das Evangelium nie vergessen werden. Also auch in der Ewigkeit nicht vergessen werden. Alle Gespräche, die wir führen, wo Leute auch das Evangelium ablehnen und wirklich auch weitergehen und am Büchertisch zum Beispiel es nicht haben wollen, es wirklich bewusst auch verspotten, diese Leute werden in der Ewigkeit das immer wieder hören, immer wieder vorgehalten bekommen, von sich selber. Also ich ziehe die Information daraus aus Lukas 16, wo der reiche Mann und der arme Lazarus in der Ewigkeit gewusst haben. Er hat gewusst, dass er das Gesetz kannte, hat gewusst, dass er das Gesetz nicht beachtet hat und wollte unbedingt noch seine Verwandten schicken, um sie zu ermutigen oder sie zu ermahnen, nicht an den Ort zu kommen, wo er ist. Das heißt, sie wissen sehr genau, was los ist.
Und dann hat der Person diese Vers gelesen. Wer verwirrt und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihm richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihm richten am letzten Tag. Und das hat ihn zum Glauben geführt. Weil er konnte nicht mehr das aus seinem Kopf nehmen. Diese Worte, dass dieser Mann gesagt hat, wird ihn richten in die Ewigkeit.
Vielen Dank, die Stelle muss ich merken. Muss ich merken, also das muss man vielleicht mal dazu schreiben, Johannes 12, 48, sehr interessanter Hinweis, das ist also, aber es ist wirklich so, dass Leute haben danach eine Veränderung erlebt. Und Jesus predigt das Evangelium. Wir sollten auch, da wir noch einige andere Schwerpunkte heute haben, einige Stellen da ruhig übergehen. Zum Beispiel auch die Apostel predigen das Evangelium, Apostelgeschichte 8, 25 und 14 und so weiter, brauchen wir nicht nachlesen. Sehr eindrücklich ist, dass das, wenn man die Reden von Paulus einmal sieht, im Areopag und in der Verteidigung gegenüber Agrippa, wo das Evangelium sehr klar gesagt wird. Auf alle Fälle ist das Evangelium das Mittel zum Heil in Jesus. Und Römer 10, Vers 14 bis 15, lesen wir, wie Menschen zum Glauben kommen durch das Evangelium. Wie funktioniert das? Also wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Es ist also sehr wichtig, dass wir Leute dazu bringen, das Evangelium zu hören. Bei welchen Gelegenheiten, welchen Methoden, wie auch immer anwenden. Es ist auch wichtig, dass Leute das Evangelium lesen. Wenn ich also evangelische Gespräche führe, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe, lasse ich die Leute immer die Bibel mitlesen. Manchmal gebe ich denen die Bibel auch in die Hand. Und wie kommt es, dass das Evangelium Menschen rettet? Auch da gibt es im Kapitel 10, Römer 10, noch einige Verse. Und zwar lesen wir mal 8 bis 10. Wenn wir also das Evangelium weitergeben, helfen wir den Leuten, das Evangelium anzunehmen. Und wie nimmt man das Evangelium an? Durch Glauben. Und wie? Kann ich still in meinem Herzen glauben? Ich glaube still in meinem Herzen. Und was in meinem Herzen ist, geht niemand was an.
Da steht, es kommt aus dem Herzen der Glaube und dann wird er aber auch mit dem Mund bekannt. Also dass das völlig versteckt wird, ist so nicht vorgesehen.
Aha. Es gibt also keinen heimlichen, stillen Glauben. Gibt's nicht. wird geglaubt mit dem Herzen zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekannt zum Heil, ja, zur Rettung. Ja. Epheser 1, Vers 10. Nehmen wir mal ab Vers 9, 10, 9 und 10. Also, was ist das Evangelium? Zusammengefasst, Christus. Alles in Christus, was sowohl was im Himmel als auch auf der Erde ist. Christus ist das Zentrum des Evangeliums und ihn müssen wir bezeugen. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei evangelistischen Konferenzen oder bei evangelistischen Veranstaltungen meidet man sehr häufig den Namen Jesus. Und man kann über Gott und die Welt sprechen, man kann über Gott reden, man kann über Gott reden, ich habe Gott erfahren, ich habe Gott kennengelernt, ich habe an Gott geglaubt, ich glaube an Gott, ich habe Gott angenommen. Da frage ich immer gerne mal nach, welchen Gott meinst du? Jesus ist derjenige, über den man ungern redet. Jesus ist derjenige, der Anstoß erregt. Sobald man über Gott redet in der Welt, ist es kein Problem. Aber wenn wir über Jesus reden, ist es ein Problem. Wir haben bei uns in Erlangen am Büchertisch unser Banner unten, da steht drauf, Jesus Christus, unsere einzige Chance. Und da stören sich die meisten dran. Ja, wenn du sagst, Gott, unsere einzige Chance, okay, aber Jesus nicht. Und so ist Jesus das Zentrum des Evangeliums, was wir nicht vernachlässigen dürfen. So, nun werden Leute gläubig. Was macht man mit den Leuten, die gläubig werden? Was macht ein Notar, wenn jemand ein neues Haus kauft? Ihr seid sehr schnell. Was macht ein Polizeibeamter, wenn er einen Straftäter vernimmt? Zuerst einmal, bei der polizeilichen Ermittlung, wird erst einmal eine Rechtshilfebelehrung vorgenommen. Nach Paragraph sowieso der Strafprozessordnung. Ich glaube, Paragraph 34 Strafprozessordnung ist das. Das heißt, da muss eine Belehrung vorgenommen werden. Und der Rechtsanwalt oder der Notar, der einem ein Haus verkauft, sollte einem die Vertragsbedingungen erklären. Nicht? Man sollte alle Fragen stellen. Wirklich auch alle Punkte genau durchlesen, bevor man sagt, okay, jetzt können wir unterschreiben. Danach ist mein Geld weg, das Haus vielleicht auch. Also das sollte man schon, also das, was tun wir mit neuen Gläubigen? Im Grunde nichts anderes. Neuen Gläubigen erklären wir die Vertragsbedingungen. Nachdem Jesus, na, wir erklären schon vorher, dass sie gerettet werden durch Jesus, wir erklären das schon vorher, aber wir erklären nachher, was hat Gott getan in seinem Leben. Und durch die neue Geburt, wir brauchen Leute wirklich erst einmal viele Hinweise, wie sie Jesus folgen können und was sie als nächstes tun sollen. 1. Korinther 5, Vers 4, Vers 5. Der nächste und dann der nächste, dann 2. Petrus, 1. Petrus 1, 22 bis, 3, bis 24. Das heißt, demjenigen, der jetzt neu ist, dem wird was offenbar werden? Also ganz kurz zusammengefasst, er versteht dann die Welt. Er versteht die Welt anders als vorher. Dann 1. Petrus 1, 22 bis 24. Eine Frage an euch, wer hat das, als er Jesus Christus angenommen hat, sofort verstanden? Keiner, nicht? Geh was zu. Wir müssen das lernen. Wir brauchen Leute, die sagen, die uns an die Hand nehmen und sagen, hier, habt ihr einen Stromausfall? Wir brauchen Leute, die neu geboren sind, brauchen erst einmal die Grundlagen, um zu verstehen, wo kommen sie her, zu verstehen, was haben sie in Christus bekommen. Soweit zum Thema Evangelisation, Methoden zur Evangelisation. Welche Methoden gibt es? Da gibt es also unzählige. In meiner Ausbildung bei Campus für Christus habe ich gehört, dass Gottes Hauptmethode Menschen sind. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Gottes Hauptmethode sind Menschen. Warum schickt Gott keine Engel? Vor denen hat man normalerweise Angst. Du hast es schon öfter gehört von mir. Vor denen hat man normalerweise Angst. Wenn jetzt ein Engel hier auftreten würde, alle Engel, die irgendwo aufgetreten sind, in der Bibel, da sehen wir, die Leute haben mit Angst reagiert. Kleine klopfte auf die Schulter und sagte, schön, dass du mal da bist. Ich hätte dich gern schon länger mal gesehen. Alle haben sie Angst. Warum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen? Ich kann es euch sagen, aus jüdischer Sicht. Wir hatten jetzt vorige Woche Shavuot, das ist ein paar Tage vor dem Pfingsten, hatten wir Shavuot. Und im Shavuot ist es so, dass man daran gedenkt, dass Gott vom Himmel herab zu Israel gesprochen hat. Im 2. Mose 20. Er hat das Gesetz gesprochen und sie sind weggerannt vor Angst. und haben gesagt zu Mose, sprich du und verhandel du mit Gott, denn wir wollen tun, was du sagst. Lass Gott nicht zu uns reden, damit wir nicht sterben. Und Jesus Christus kam, damit wir nicht sterben. Er kam, um uns zu retten, er kam aber auch, um zu uns zu reden, von Mensch zu Mensch, damit wir nicht sterben. Es ist gefährlich, Gott zu begegnen. Und es ist gefährlich, wenn höhere Wesen oder ja, Engel jetzt kommen und evangelisieren. Leute werden durch Angst überführt, aber keine freie Entscheidung treffen. Und deswegen zu den Methoden Menschen. Menschen werden gebraucht, dass sie andere Menschen sagen, wie sie gerettet werden können. Welche Methoden, wie viele Methoden gibt es? Wenn wir die Christen aller Menschen, aller Welt zusammenzählen würden, angenommen, wir hätten jetzt die gesamte Welt, wäre jetzt Bestände aus Christen, hätten wir 8 Milliarden verschiedene Methoden. Jeder Mensch hat seine eigenen Eigenarten, seine eigenen Sachen. Trotzdem muss jeder eine Methode lernen. Wir werden heute nachher auch noch 2 Methoden kurz kennenlernen. Aber jeder wird sie irgendwie anders anwenden. Und auch nicht jeder kann jeden erreichen. Welche Methoden gibt es zur Evangelisation, zur Arbeit, auf Arbeit oder zu Hause? Ich habe das letztens vor ein paar Wochen mal dargestellt. Mache ein klares, eindeutiges Bekenntnis. Wenn der Chef anruft, von dir was verlangt, was du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, kannst du sagen, das kann ich mit meinem Glauben an Jesus nicht vereinbaren. Wenn von dir was verlangt wird, mach klare Stellungnahme. Wenn es über Gespräche zum Glauben an Jesus Christus kommt, komm schnell zum Punkt. Rede nicht drum herum. Und das auch bei der Arbeit zu Hause ist auch manchmal wichtig, wenn man nicht gläubige Angehörige hat. Dann gibt es Methoden mit evangelistischen Veranstaltungen, mit Evangelisten. Das ist eine nette Methode, eine sehr wichtige Methode. Allerdings sollten die Leute, die diesen Evangelisten einladen, selbst in der Lage sein, anderen das Evangelium zu erklären. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten. Dann natürlich auch besondere Veranstaltungen sind möglich. Dann evangelistische Veranstaltungen für Kinder. Das sind alles Sachen, die Methoden sind zur Evangelisation, damit Menschen das Evangelium hören, damit Menschen das Evangelium annehmen können. Das Angebot hören. Jeff möchte gleich einen Bibelstudium vorstellen. Ich habe da noch ich liebe Antiquariat, das ist ein altes Buch. Bist du der Einzige, der weiß, was geschehen ist? Das ist ein irreführender Titel. Ich finde den anderen Titel besser, aber Jeff wird ihn kurz mal vorbereiten. Ich habe über das kurz vorstellen. Ich habe über dieses Thema mal eine Predigt gehalten zum Thema, was hat der Messias den Jüngern aus Emmaus erzählt. Untertitel aus dem Tagebuch von Kleopas.
Möchte fragen, wer kennt das Buch Der Fremde auf den Weg nach Emmaus? So, hat einer von euch das so benutzt, dass du mit jemandem anders zusammengesessen bist und das gemeinsam durchgelesen hast? Nun, das Buch ist entstanden auf diese Weise. Es gab 2 Missionarenfamilien, ich glaube es waren 2, in Indonesien. Sie waren mit New Tribes Mission und sie sind zum Verständnis gekommen, wir müssen mit diesem Volk, und das war ein Volk, das überhaupt nichts von Jesus wusste. Sie haben gesagt, wir müssen mit dem Anfang starten, okay, dort bei diesem Punkt. So haben sie bei 1. Mose 1,1 angefangen, haben Bilder gemacht, damit die Leute das so sich vorstellen könnten, und das haben sie durchgemacht. Ich weiß nicht, wie lange das war, wochenlang. Es gibt auch einen Film darüber. Wie heißt der Film? Weißt du, Linda? Vielleicht ist es hier nicht mehr. Aber das ist ein ganz toller Film. Und sie haben die Menschen den ganzen Weg durch bis zur Kreuzung Jesu gebracht. Und diese Menschen waren so voller Erwartung. Als der Messias endlich gekommen ist, der Retter, geboren und aufgewachsen, hat Wunder getan, hat gelehrt, und dann schließlich wurde er gekreuzigt und es hat sie richtig gepackt. Sie könnten kein Wort sagen. Das hat sich so ergriffen. Das haben sie nicht erwartet. Er wurde gekreuzigt, Und sie haben zu denen gesagt, also wir müssen zumachen, bitte geh nach Hause, denk mal darüber nach, wir werden uns morgen treffen. Und sie haben sich morgen getroffen. Dann haben sie von der Auferstehung gesprochen. Und das hat sich richtig gepackt, hat sich sogar deprimiert, dass der Messias, der verheißene Messias, von Menschen getötet wurde. Das könnten sie nicht fassen. Und dann haben sie verstanden, was für Sünde sie selbst sind. Und so hat die Mehrheit von diesem Dorf Jesus als Herrn angenommen. Als diese zwei Missionare zurück nach USA gekommen sind, mehrmals, da haben sie bemerkt, ach, die Leute und Kanada, die zwei Nationen, da haben sie bemerkt, unsere Leute kennen die Geschichte nicht mehr, wie in der Vergangenheit. So haben sie gemeint, das müssen wir für Nordamerika machen. Und dann wurde es übersetzt für Deutschland. Denn die Tatsache ist, es ist nicht anders hier. Menschen in der Vergangenheit, als wir angekommen sind, da könntest du Dinge über Gott, Jesus, Bibel und so weiter. Und da wussten sie, da hatten sie Antworten dafür. Auch als Ungläubige hatten sie Antworten dafür. Aber heutzutage, die wissen wenig von dem Evangelium. Wirklich wenig. Das, was sie gelernt haben, ist, das Buch, das du nicht vertrauen kannst, ist die Bibel. Davon wollen wir nicht hören. Okay? So, gut, wie kann man das gebrauchen? Das hat 15 Kapitel darin und das fängt mit 1. Mose 1,1 und bringt man ganz durch bis Ende Lukas Evangelium. Und die Auferstehung Jesu, und er sprach dann mit diesen zwei Menschen. Okay? Und dann merkst du, wie alles zusammenkommt. Und dann wird der Leser eingeladen, Jesus anzunehmen. Nun, Linda und ich, wir haben es mit anderen Gruppen zusammengetan. Wir haben gelesen, und wie das funktioniert ist, du kannst eine Bibel dabei haben, das ist gut, aber du brauchst deine Bibel nicht aufschlagen, es sei denn, irgendwelche Frage da ist. Du sitzt da und du liest durch, okay? Und du liest vielleicht zwei Seiten und der Nächste in der Gruppe liest zwei Seiten, der Nächste in der Gruppe liest zwei Seiten und so geht's, okay? Um diesen Kreis herum, bis du mit diesem Kapitel fertig bist. Hat jemand Fragen? Sie dürfen Fragen stellen. Am Anfang werden sie wenig Fragen haben. Aber bis zum 3. Kapitel, dann fangen sie an, die Fragen zu stellen. Bis zum 6. Kapitel ganz ernsthafte Fragen. Und wenn wir wirklich zu dem Opfer kommen, dann haben sie in Israel, dann haben sie viele Fragen. Und dann zu Jesus noch mehr Fragen. Okay? Aber du versuchst nicht alles, was in der Zukunft kommt, zu sagen, sondern zu erklären nach dem, was geschrieben ist. Und man macht das ganz durch und irgendwann mal unterwegs, typischerweise, nimmt jemand Jesus an. Linda und ich, wir haben das zusammen mit einer Gruppe von 8 Menschen gemacht. Am Anfang war es 12 und dann schließlich also war es 8 und die 8 sind geblieben. Und inklusive wir 2, so wir und dann 6 andere. Und sie haben es genossen, dieses durchzulesen. An einem Tag habe ich gefragt, ob das irgendwie in Gedanken etwas gebracht hat. Neue Gedanken. Und wie denken die Menschen über Gott und Jesus? Und eine Frau hat gesagt, es hat mich wirklich angesprochen, als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und ich dachte, so einen Glauben habe ich nicht. Und je mehr ich gehört habe, da habe ich bemerkt, ich brauche den Glauben an Jesus Christus. Und sie hat Jesus angenommen. Und sie hat es bereits getan, als ich die Frage gestellt habe. Habe es auch zusammengetan mit einem Mann, mit dem ich Basketball gespielt habe. Wir haben das zusammen durchgemacht. Und er wollte gern lesen. Ich habe 2 Seiten gelesen. Er hat 8 gelesen. Okay, er hat wirklich durchgedüst und das wollte er sehr gern tun. Also wir waren halbwegs durch und er hat Jesus Christus angenommen. Und dann mussten wir das nur weiter durchmachen, damit er noch mehr verstehen könnte. Nun, was ich sagen möchte, ist, ich empfehle, bete. Herr, entschuldige, schau das mal durch, wie das ist, okay? Hier ist ein Exemplar, du kannst es mal durchschauen. Heute oder Sonntag, was weiß ich. Denk das mal durch und dann fang an zu beten, Herr, wenn du das für mich vorhast, dann bring die richtige Person in meinem Leben, mit dem ich dieses zusammenlesen kann, jemand, der Jesus nicht kennt, und wir können das zusammen lesen. Bete. Der Herr wird eine Antwort geben. Okay, soweit der Fremde auf dem Weg nach Emmaus. Und das heißt dann die Brücke-Traktate zum ewigen Leben. Und das ist, wenn du eine Begegnung mit jemandem hast, du bist in einem Gespräch über den Herrn und du kannst sagen, ich kann dir zeigen, wie du hundertprozentig wissen kannst, ob du in den Himmel kommst. Das ist ein gutes Angebot, oder? Das ist ein tolles Angebot. Ich kann dir hundertprozentig sagen, dass du, ich kann dir sagen, wie du hundertprozentig wissen kannst, ob du in den Himmel kommst. Hundertprozentig, okay? Denn es ist in Gottes Wort. Und was man macht, dann ist, man fängt an mit diesem, okay, Nummer eins, Gottes Plan, Gemeinschaft mit dem Menschen. Gott hat den Menschen zu seiner Ehre geschaffen, damit er Gott dient und Gemeinschaft mit ihm hat. Und dann gibt es Bibelverse. Und was ich normalerweise tue, ist, ich suche ein Bibelvers aus. Ich möchte die Menschen nicht überfordern. Ich suche ein Bibelvers aus und ich bitte diese Person, diese Bibelvers vorzulesen, damit sie mit involviert sind. Okay? Und es gibt auch Bilder und dann kann man das schon kapieren. Ist richtig verständlich, ist einfach gemacht. Und ich mache das durch 1, 2, 3, 4, 5 bis Punkt 7. Ich lese das Großgedruckte oben und ich bitte immer, dass die Person, mit dem ich spreche, ein Bibelvers davon, ich suche diesen Bibelvers aus und ich sage, bitte diesen Bibelvers mal vorlesen. Und ich sage immer, das ist nicht, was ich sage, das ist nicht, was meine Kirche sagt, das ist, was die Bibel sagt. Okay? Und wir lesen das mal durch. Und bis man zum Punkt 7 kommt und das erklärt, wie der Mensch Jesus annehmen kann und das ewige Leben haben kann. Und es spricht sehr deutlich über Sünde und dass das Problem ist zwischen Menschen und Gott und auch sogar über die Hölle. Okay, so, ich habe es mit Menschen auf die Straße gebraucht, mit Hiesigen, wenn ich das Wort benutzen kann, habe es mit Menschen, die muslimisch sind, benutzt. Ich habe es sogar mit Juden benutzt. Ich habe mit einem Mann aus Israel das mal gezeigt. Ich habe ihm gesagt, jedes Wort hier in diesen Bibelzitaten sind von Juden geschrieben. Echt? Ja, sie sind von Juden geschrieben. Mhm. Alles aus deinem Volk. Oh, interessant. Ja? Gut, so, das ist ein effektives Mittel, und man kann das mit sich nehmen. Ich habe ein paar in mein so Hemdtasche. Man kann sie tragen. Frauen haben immer eine Tasche dabei oder meistens. Du kannst ein paar drin stecken hinein. Wir haben sie sogar in Englisch und auch in Spanisch und Arabisch hier. So kann man das benutzen. Danke, Martin. Bin fertig.
Man kann evangelistisch arbeiten mit anderen Traktaten. Zusammen Bibellesen. Bibellesen ist immer eine sehr gute Methode. Dazu ermutige ich zum persönlichen Bibellesen. Wenn man also Gelegenheit hat, mit Leuten Bibel zu lesen. Ich habe früher als Student, da waren Regina und ich, also meine Frau und ich, noch nicht verheiratet, aber wir haben mit Campus für Christus in der TU Berlin gearbeitet und mitgearbeitet. Und da gab es einen atheistischen Studenten, der sagte zu mir, die Bibel ist Schrott, absolut Schrott. Kannst du wegschmeißen. Ich habe gesagt, okay, ich schenke dir eine Bibel, ich will sehen, dass du sie wegwirfst. Vorher machen wir aber was. Vorher solltest du zumindest wissen, was du wegwirfst. Und da habe ich ihn meine jetzige Frau, einen jüdischen Freund von mir, und wir haben uns dann zu viert getroffen und haben dann jeden Abend nach unserem Labor, nach unserem Arbeiten, Praktikum im Labor, haben wir die Bibel gelesen. Und zwar am ersten Abend das erste Buch Mose. Jeder musste ein Kapitel lesen. Wir waren nach 2,5 Stunden durch. Fragen waren verboten, Erklärungen waren verboten. Zweiter Tag, natürlich zweite Buch Mose. Ungefähr 1,5 Stunden. Dritter Tag, dritte Buch Mose. Jeder musste ein Kapitel lesen, Erklärungen waren verboten. Es wurde nicht diskutiert. Danach ging er schweigend nach Hause. Vierter Tag, vierte Buch Mose. Fünfter Tag, fünfte Buch Mose. Mein jüdischer Freund sagte zu mir, wir sind zusammen zur Schule gegangen, klasse, jetzt habe ich die Tora in einem Stück durchgelesen. Eine Woche habe ich noch nie gemacht. Wird Zeit, muss ich öfter machen. Der atheistische Freund, der die Bibel also wegwerfen wollte, hat dann von mir die Bibel bekommen und hat gesagt, ich will sehen, dass du sie wegwirfst. Hier ist ein Papierkopf, hier hast du die Bibel, das will ich jetzt sehen. Er hat die Bibel eingesteckt, ist nach Hause gegangen. Ein halbes Jahr später hat er mich gefragt, ob er Christ werden darf. Er hat weitergelesen. Also gemeinsames Bibellesen ist immer sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen nicht so viel zu erklären, auch wenn man Jura-Christ ist. Man braucht nicht viel zu erklären. Wir haben in Berlin eine Bibelstudienlektion entwickelt für 6 Lektionen Lukas-Evangelium. Ja, 6 Lektionen, 4 Kapitel pro Lektion. Es sind jedes Mal werden insgesamt 5, 6 Fragen gestellt. Und zwar immer die gleichen Fragen. Immer die gleichen, allgemeine Fragen zum Text, die den Text beschreiben und so weiter. Und danach diesen Jesus-Film gezeigt, und danach war die Bibelstunde zu Ende. Und wer dann Jesus annehmen konnte, konnte ihn Jesus annehmen. Also Bibellesen ist sehr, sehr wichtig. Evangelistische Aktion, Flugblätter verteilen, das macht ihr alles. Meinungsumfragen und so weiter, das sind alles das, was geschieht. Bei allen Gelegenheiten, das ist heute nicht mehr so, also hier in Nürnberg ist das alles, Franken ist so ein bisschen ein ruhigerer Ort, aber in Berlin Flugblätter verteilen, das kommt noch richtig an. Wenn man am Brandenburger Tor steht oder so an verschiedenen Stellen so steht, ja, man hat sehr, sehr viel los und es gibt auch sehr, sehr viele Gesprächsmöglichkeiten, die sind ein bisschen gesprächsoffener. Büchertisch habt ihr auch, haben wir auch, Kinderprogramme und verschiedene andere Möglichkeiten, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man das Evangelium weiter sagt. Gut, jetzt kommt jemand zu Glauben. Überraschenderweise kommt jemand zu Glauben. Wir haben es in Berlin öfter gehabt, auch in der chinesischen Arbeit kommt das ab und zu mal vor, dass jemand ein Bibelstudium macht, das war in Würzburg passiert, man sprach über den verlorenen Sohn, man sprach über das verlorene Schaf, den verlorenen Groschen, das war alles so in einem Kapitel. Und da habe ich den Bibelkreisleiter gefragt, ey, frag doch mal die Leute, ob hier jemand auch umkehren möchte. Nee, ich traue mich nicht. Komm, du bist hier der Leiter, du musst es jetzt machen, ja? Ich frage das nicht, sagt das zu mir, ja, Martin sagt, ich soll euch fragen, wer möchte umkehren? Sofort sagten 5 Leute, ich. Die waren bereit. Und wir haben nächste Woche, am Sonntag haben wir vormittags Taufe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, da hinzugehen, weil ich nachmittags in der chinesischen Gemeinde predigen muss, aber das wird in Würzburg im Main eine Taufe sein, um 10 Uhr am Randersacker, an dieser Stelle dort, wo ein kleiner Anlieger ist. Umgang mit Neubekehrten. Wir müssen damit rechnen, dass Leute Entscheidungen für Jesus treffen. Wo sehen wir zum ersten Mal, was wir mit Neubekehrten machen sollen? Missionsbefehl, ganz klar, Matthäus 28, 18-20. Was steht da? Macht zu Jüngern, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist also unmittelbar vorhanden. Wir haben also Leute zu Jesus Christus zu führen, zu evangelisieren und zu Jesus Christus zu führen und dann weiterzuführen, ist ein Ausbildungsprogramm. Zu einem Ausbildungsprogramm gehören meines Erachtens auch Prüfungen. Also ich weiß nicht, wie manche das in Bibelkreisen machen. Ich habe in den Bibelkreisen, die ich geleitet habe, oftmals Abschlussprüfungen geschrieben. Römerbrief, Abschlussprüfung. In der chinesischen Gemeinde, der Jugendkreis, Johannes Evangelium, Abschlussklausur, 2 Stunden. Das haben die ganz ernst genommen. Da haben so 10 Leute da gesessen und dann ernsthaft mussten sie Abstand, so wie beim Abitur, nicht, dass man da nicht abschreiben darf. Ich ermutige mal zur Abschlussprüfung. Das ist, zur Ausbildung gehört das dazu, könnte man durchaus mal mitmachen. Leute brauchen eine geistliche Heimat. Wenn Leute, die Jesus Christus angenommen haben, brauchen eine geistliche Heimat. Jetzt wird immer so gesagt, ja, such dir eine Gemeinde aus, die zu dir passt. Ist das die richtige Methode?
Der Mensch, wie soll er suchen, der ist doch total verwirrt.
Richtig.
Du hast ihn zum Glauben geführt, also gehört er in deine Gemeinde.
Richtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Wir packen die in unsere Familie rein, bringen die in unsere Familie rein.
Im besten Fall kannst du für ihn eine Gemeinde finden, aber nicht er selber.
Ja, aber das sollten wir nicht tun. Wir sollten gleich auf die Idee kommen, eine andere Gemeinde für ihn zu suchen. Es sei denn, wir wollen uns vor der Verantwortung drücken, ihn auszubilden. Nicht? Also ein Kind wird auch in der Familie geboren und bleibt in der Familie und bleibt nicht im Krankenhaus. Im besten Fall jedenfalls. Wozu dient eine geistliche Heimat? Lesen wir zu Hebräer 10, 24 bis 25. Vielen Dank. Worum geht es hier? Einander ermutigen. Zuerst einmal einander ermutigen. Und anzureizen zur Liebe und guten Werken. Warum zu Liebe und guten Werken? Die Liebe ist das Gesetz der Erfüllung. Und wird in den Werken sichtbar. Und in der Gemeinde lernt man das. In der Gemeinde lernt man, wie man richtig sich verhält. Sollte man jedenfalls. Richtig. Richtig. Deswegen gibt es Gemeindeälteste, deswegen gibt es auch Lehrer in der Gemeinde, die aufeinander Acht haben, die helfen, dass das funktioniert, dass das Wachstum auch läuft und auch sofort erkennen, wo Probleme sind. Die Gemeinde ist, ich hatte das mal in einer chinesischen Gemeinde mal so gebraucht, das Beispiel, ein Krankenhaus. Und wer ist der Arzt? Die Antwort war der Pastor. Der sagt, nee. Der ist manchmal das größte Problem. Der fällt dann aus, wenn der aus dem Bett fällt, müsste er eben ab und zu mal reinhelfen. Das ist so. Wir haben die Gemeinde ist ein Krankenhaus, wo wir einander helfen müssen. Ja? Wo wir alle miteinander Verantwortung haben füreinander. Die Aufgabe des Pastors ist jetzt hier nicht erwähnt, das ist ein anderes Thema. Das ist in den Epheserbrief Kapitel 4 eine wichtige Sache, jemand als Aufseher und Hirte der Gemeinde. Sehr wichtige Aufgabe, aber ist jetzt nicht in dem Bereich der Jüngerschaft so drin, da ist jeder gefordert. Erwartet von einem Pastor nicht, dass der Pastor die Gemeinde rettet. Ich habe mal sowas gehört von einer Gemeinde, die nachher eingegangen ist, die haben gesagt, ja, jetzt kommt der Pastor sowieso, jetzt kommt der Pastor, jetzt geht's los. Da habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt geht gar nichts los. Der Pastor kommt aus Übersee, er braucht erstmal eine Wohnung. Habt ihr Möbel bestellt? Nein. Na, jetzt aber los, jetzt müsst ihr Möbel bestellen. Ihr müsst da eine Wohnung mieten. Habt ihr schon eine Wohnung gemietet? Nein, haben wir gar nicht gedacht. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Ach nee, der Pastor soll eure Probleme lösen. Ja, wie denn? Ihr müsst dem Pastor helfen, hier reinzukommen. Da müsst ihr die Probleme erstmal selber lösen. Der Pastor löst keine Probleme. Die Geschwister müssen selber Verantwortung übernehmen. Und das muss jeder Christ lernen. Jeder Christ muss lernen, diese Verantwortung in Jesus zu übernehmen. Und braucht dazu natürlich auch Ermutigung. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den jungen Christen. 1. Thessalonicher 2, 5 bis 12. Eine wunderbare Stelle. Welche Beziehung drückt Paulus hier zu den Thessalonichern aus? Wie Vater zu den Kindern? Wie die Mutter zu den Kindern? Wie eine stillende Mutter? Es sind unglaublich viele Beispiele drin, einer intensive Pflege, einer intensive Versorgung. Und dabei selbst niemand zur Last gefallen. Und was ist das Ziel? Genau, dass sie Gottes würdig wandeln, der sie berufen hat, zu seiner Herrlichkeit. Gott hat uns berufen zu seiner Herrlichkeit. Und wir sollen so würdig wandeln, dass wir seiner Berufung entsprechend. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir Jünger ausbilden, müssen wir eins wissen, das hat keinen Wert nur für jetzt. Das geht auch in die Ewigkeit rein. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wer wird dann auch wiederkommen? Was meint ihr? Wir kommen alle mit Jesus wieder. Und werden dann mit Jesus hier herrschen. Im messianischen Reich. Im messianischen Reich, das sieht man sehr interessant in den vielen Prophezeiungen, da werden die Leute, die hier wohnen werden, unter ihren Fruchtbaum sitzen und ihre Früchte genießen, aber nichts mehr zu sagen haben. Der Messias wird regieren und die mit ihm kommen. Und deswegen brauchen wir eine Vorbereitung, deswegen Jüngerschaft, deswegen Ausbildung, deswegen Christen vorbereiten, dass sie eine Beziehung zu Gott entwickeln, zu Jesus Christus entwickeln. Und das Problem ist, dass es in den Gesellschaften der christlichen Gemeinden heute sehr häufig nicht so, vor allem speziell in Gemeinden, wo ein Klerus da ist, wo eine große Pastor oder eine Kirchenhierarchie da ist, wo das dann nicht notwendig ist und Leute glauben, sie brauchen das nicht. Ich habe mal einem Pastor gesagt, in der DDR, damals noch, gesagt, hier, deine Aufgabe ist doch eigentlich, als Pastor die Geschwister auszubilden, dass du überflüssig wirst, dass du gehen kannst. Er sagte, ich bin doch nicht verrückt, da verliere ich doch meinen Job. War eine ehrliche, traurige Antwort. Gut, ich habe euch vernachlässigt. 1. Petrus 2, Vers 2 und 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Sie brauchen geistliche Nahrung. Säuglinge brauchen Babybrei oder Milch. Kleine Kinder Babybrei und je nachdem, wie die Zähne strukturiert sind, kann man was Besseres essen. Etwas nahrhafteres Essen und so weiter, je nachdem, wie der Mensch das verträgt. Junge Christen, also Christen über Jahre die Bibel nicht lesen, werden sie immer auf dem Stand von Babychristen bleiben. Und das ist ein großes Problem. Und man sollte herausfordern, auch sie ermutigen, die Bibel täglich zu lesen. Manchmal muss man Leute dabei begleiten eine Weile, dass sie es lernen, dass sie sich angewöhnen. Predigt am Sonntag sowieso. Und die Bibelstunde. Die Predigt am Sonntag ist nicht nur ein Sonntagsunterhaltungsprogramm, sondern soll eigentlich Ideen geben für die Woche. Also ich finde es sehr interessant, ich kann mich an Jeffs Predigten, die er in Erlangen gehalten hat, an die wesentlichen Predigten immer noch sehr gut erinnern. Sie weiß noch seine erste Predigt?
Jetzt ist mir
bang. Und manchmal muss ich über manche Dinge nachdenken und da fällt mir auf, ey, da hat er wirklich recht. Bibelstunden natürlich, klar. Bibelstunden sind teilweise in Gemeinden nicht gut besuchte Versammlungen. Viele, die in der Gemeinde hier sind, die ich eigentlich kenne, vermisse ich hier. Oder sind nicht mehr da, ich weiß es nicht. Sonntags morgens im Gottesdienst, ich bin sonntags nie da, deswegen weiß ich nicht, welcher Sonntag sonst ist. Sie brauchen Freundschaft, neue christliche Freunde. Wenn Leute neu in die Gemeinde kommen, brauchen sie jemanden, der sie anspricht, der sie begrüßt. Dann gibt es zur Erfüllung des persönlichen Bedarfs für die jungen Gläubigen. Die jungen Gläubigen brauchen etwas Hilfe. Wie kann man diesen erfüllen? Durch persönliche Evangelisation. Durch Kontakte in einem nachhaltigen Gottesdienst, mal zum Essen einladen, Kaffee trinken und so weiter, Kaffee einladen in kleinen Gruppen. Im Jugendkreis sind diese Möglichkeiten, die unter A, B, C, D hier aufgeführt sind. Und sie brauchen Schulungen und meistens ist das persönlich, in kleinen Gruppen, Zweierschaften. Und sie brauchen Vorbilder. Das heißt, die älteren Geschwister müssen Vorbilder sein. Sonst funktioniert es nicht. Und ich habe das also früher, ich beobachte das auch heute immer wieder noch, wenn jemand einen anderen zu Christus führt und ihn dann zu einem Jünger macht, die ersten Schritte macht, also die Ausbildung macht, wird derjenige wie eine Kopie desjenigen, der ihn ausgebildet hat. Er spricht genauso, er fängt genauso an zu artikulieren, er fängt genauso an zu argumentieren. Das ist ganz okay. Das gibt sich dann im Laufe der Zeit, ja. Ich habe es mir vor einiger Zeit mal erzählt, ein Beispiel erzählt. Ich weiß nicht, ob euch nur dort daran erinnert. Ich habe in Erlangen mal gesehen, dass ein Vater lief die Straße entlang mit so großem besorgtem Gesicht lief er so entlang, nicht? Und hinter ihm 2 Meter später sein 2-3-jähriger Sohn auch so. Er macht dem Vater nach. Und das ist durchaus nicht falsch. Paul sagt auch, wir sollen seinen Fußstapfen folgen. Die Fußstapfen von Jesus folgen. Wenn kleine Kinder wachsen, haben sie Wachstumsschmerzen ab und zu mal. Da tut die Knochen weh, da tun die Gelenke weh, dann können sie nicht schlafen. Das geschieht auch im Glauben, da haben sie Wachstumsschmerzen. Müssen sie im Glauben ermutigt werden, brauchen sie Geduld von uns. Und sie brauchen Ermutigung, Ermutigung, auch den Vertrag zu lesen. Diese eine Schwester, diese chinesische Schwester, die ich vorhin erwähnt habe, der ich gesagt habe, lies mal den Vertrag, lies mal die Bibel, da sagt Gott zu dir, dass er dich liebt. Wieso willst du das immer fühlen? Das musst du erst einmal lesen. Und ich hoffe, sie lernt es jetzt und arbeitet dran. Sie kommt nämlich aus einer katholischen Familie aus China und die haben noch mehr Probleme als die Katholiken hier. Die deutschen Katholiken sind ja fast schon protestantisch. Also das ist wirklich erschütternd, was sie alles aufholen muss und lernen muss. Und wo sie auch biblische Bücher wegstreichen muss. Ich habe ja so gesagt, lies nicht die katholische Bibel. Die verwirrt dich nur. Aber wenn du Gottes Liebe erfahren willst, lies einfach immer wieder in der Bibel. Und sie müssen sich taufen lassen. Ich fand es sehr interessant, wie die Würzburger reagiert haben, die Würzburger Geschwister. Es ging um verschiedene Fragen. Abrahams Glaube, um Abrahams Gehorsam, um wie Abraham sofort gehorchte. Und da haben sie gesagt, eigentlich wollen wir auch sofort gehorchen. Wir wollen uns jetzt taufen lassen. Wollen wir gleich an den Main gehen? Naja, ich habe gesagt, wir können das ja machen, aber es ist ein bisschen kalt draußen. Es war damals -2 Grad und dunkel. Wir hatten keine Scheinwerfer an der Stelle. Dann haben wir es dann auf Sonntag verschoben. Und einfach Leute ermutigen, ja, Taufe ist wichtig, lass dich taufen, tu den Glaubensschritt, bekenne deinen Glauben nach außen. Und jeder bei uns im chinesischen Bibelkreis in unserer Gemeinde muss ein Zeugnis schreiben und muss das Zeugnis auch den Ältesten und Diakonen gegenüber nennen, erklären und so. Und dann erst wurde dann sozusagen losgelassen zum Zeugnis geben und taufen lassen.